Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge von Vorpass.
Vorpass.
Wir müssen wieder starten.
Boom.
Und eigentlich neigt sich die Saison zu Ende, zumindest für quasi Clubmannschaften, Big G. URC, Premiership, beides vorbei, Champions Cup vorbei, Top 14 verfolgen wir eh gar nicht.
Wenig leider.
Und nur über den Sommer gibt es die ganzen so, in Anführungszeichen, Freundschaftsspiele für die WM-Vorbereitung. Aber lass uns einfach fokussieren und beziehungsweise konzentrieren auf was am Wochenende geschehen ist und wie dein Trip nach Heusenstamm war. Nee, warte mal.
Gott, nach Heusenstamm.
Beides.
Nach Rottweil. Also, ja, ich bin jetzt schon im Arsch. Also vor 2 Wochen haben wir zu Hause gegen Heidelberger TV gespielt und da habe ich erstmal 60 Minuten für die erste Mannschaft gespielt und dann nochmal 60 Minuten für die zweite Mannschaft gegen Nördlingen und als Prop die ganze Zeit spielen. Einmal als Loosehead Prop und dann als Tighthead Prop. Also, ich habe es die ganze Woche gemerkt. Also muss ich ehrlich sagen, da war nicht viel unter der Woche mit Training oder Fitness oder so. Die Beine waren so müde. Ja, und da musste man letzte Woche nach Rottweil zum alles entscheidenden Spiel der zweiten Bundesliga. Man hätte sogar noch Erster werden können, dann hätte man Bonuspunkt Sieg und der anderen und Rottweil auch noch beide Bonuspunkte verwehren müssen. Das war dann aber doch zu viel. Wir haben 5-3 gewonnen. Ein Penalty für Rottweil, ein unerhöhter Versuch für uns. Ja, war ein hartes Spiel, glaube ich. Kann man so sagen. Man wurde richtig getestet. Genau. Also ich merke das Spiel auch noch von Samstag. Und jetzt am kommenden Samstag, also in 4, 5 Tagen, 3 Tagen, geht es mit dem Zug nach Köln am Samstag. Zum ersten der Bundesliga West. Bin gespannt.
Wie ist die Mannschaft so aufgestellt?
Wow, eigentlich ganz gut, ne? Es ist halt mal, also es ist halt cool, also ich kann für mich selber sagen, man spielt ja irgendwie immer Rugby in der Saison, man guckt viel Rugby und am Ende der Saison kommen immer Finalspiele, worüber wir auch gleich reden. Premiership,
ja.
URC, Super Rugby Pacific, was weiß ich nicht was. Es gibt immer irgendwie dieses System, dass die ersten 4, die ersten 6 oder die ersten 8 in die Finale kommen und das ist für mich auch das erste Mal Deutschland. Also deswegen ist das so eine Art Premiere und ich habe da mega Bock drauf. Es ist jetzt mal cool, dass man nicht nur so Tabellenvorletzter wird, sondern ne, auch mal mitspielt, auch wenn es nur die zweite Liga ist und nicht die erste Liga. Aber trotzdem so ein K.O.-Spiel woanders hinfahren, wo man noch nie vorher war, wo man den Gegner gar nicht kennt, weil hier, man hat schon mal gegen Stuhlstra gespielt, man hat schon mal gegen Nürnberg gespielt und so, dann man weiß zumindest ein bisschen, was einen erwartet. Das ist jetzt halt komplett anders.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Witzigerweise damals war es auch, wo RK auch diesen Aufstiegsspiel hatte, war auch gegen Köln, in Köln. Das war auch interessant, genau wie du sagst, man hat nie damals, weil es weniger Austausch sozusagen gab zwischen den Mannschaften und da war es halt auch noch so ein bisschen, dass man halt nicht so 100% weiß, wer da gegenüber steht. Jetzt ist die Liga ein anderes Format und man tauscht sich vielleicht doch noch mehr aus, aber genau, ist auf jeden Fall interessant und freue mich für euch, beziehungsweise wünsche euch eine Menge Erfolg dann in Köln.
Ich werde am Montag berichten.
Sehr gut, sehr schön. Du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, aber Finalspielen waren halt am Wochenende zum einen in England und in Südafrika. Saracens gewinnt 35-25 gegen Sale. Am Ende wahrscheinlich ein bisschen deutlicher, als zumindest ich das Spiel gesehen habe. Wie hast du das Spiel empfunden?
Ja, ich glaube, Sale hat in den letzten 10, 15 Minuten aus der Hand gegeben. Mhm. Einmal der Charge Down, ich glaube vom Fullback, also der kicken wollte aus seiner 22.
Carpenter, ja.
Ja, Carpenter. Dann, ich glaube, der letzte Versuch war auch recht, also da waren die Beine wahrscheinlich müde oder die Verteidigung war auch ein bisschen zu unorganisiert. Tuilagi war da auch schon, glaube ich, draußen. Ich meine, die waren noch vorne, 25, 23 eigentlich, ne? 10, 15 Minuten vor Ende, Sale. Ich glaube, da hat so ein bisschen gefehlt die Erfahrung.
Ja.
Also Saracens haben in den letzten 12 Jahren, korrigiere mich, 6-mal gewonnen. Gut, sind dann in die zweite Liga runtergegangen, 2019 wegen des Salary Cap Skandals. Aber da sind immer noch genügend Leute, auch wenn jetzt ein paar verletzt waren und ein paar verletzt raus mussten während des Spiels oder so. Aber ich glaube, also die DNA, man spricht ja immer davon so im Team, die DNA ist schon noch da, dass man Finals Footy, dass man diese Spiele kann und dass man diese Spiele auch bis zum Ende durchspielen kann. Und ich glaube, das hat Sale gefehlt. Ich glaube, die waren, was, 2006 mal Premiership Meister?
Ja, 2006, 2008.
Also ist schon sehr lange her. Und also das ist ja nicht... Naja, das ist jetzt nicht der FC Bayern oder sonst irgendwas oder so, wo man sagt, oh ja, die spielen, haben immer jedes Jahr regelmäßig, waren ja unter den Top 4, so ist es ja nicht gewesen, die waren ja auch ein paar Jahre mal richtig Schrott. Ich glaube, das hat denen so ein bisschen gefehlt und ja, Saracens hatte halt dann so, wenn dein Fullback und dein Flyhalf halt richtig erfahren und gute Leute sind, ne? Das macht halt schon was aus, die halt daran gewöhnt sind, Finale zu spielen und so, ne?
Ja.
Und auch Game Management, Spiel, Closing Out und so, Farrell war halt auch 10-mal besser als Ford, das, was ich so gesehen habe,
ja,
im Spiel, ohne dass ich jetzt der Flyhalf-Experte bin. Ja, also wahrscheinlich in den letzten 10 Minuten ein bisschen verdattelt, glaube ich. Ja. Oder was meinst du?
Ja, also ich glaube, da hast du schon auf jeden Fall, also diese Ford-Farrell aufeinandertreffen, die halt schon groß angeteasert wurde, glaube ich halt nicht so, dass es halt auf dem Level dann im Spiel gab. Farrell hat auf jeden Fall seine Klasse gezeigt. Ich glaube, hat auch eine entscheidende Rolle war, dass Tuilagi, der eigentlich, also meines Erachtens mehr und mehr ins Spiel kam, je später es wurde, vielleicht doch ein Tickchen zu früh ausgewechselt wurde. Ich habe da auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass er, keine Ahnung, einmal einen Tackle bricht. Und das Gefährliche ist da bei Tuilagi, ich meine, man muss ihn dann mit dem ersten Tackling stoppen, weil irgendwie, wenn er so einen Lauf kriegt, kommt er einfach weiter durch und hat wirklich so 20 Meter gemacht oder so das eine Mal. Und das war das, was quasi Saracens wirklich zum Denken gegeben hat, weil die immer ihn so verteidigen müssen. Das war wirklich eine Herausforderung. Und wie gesagt, da kam das ein oder andere Mal so ein bisschen, bricht er durch die Linie und stellt die Verteidigung von Saracens ein bisschen mehr unter Beweis. Und ich glaube, das war halt vielleicht in einem Endgame, da hat es dann doch gefehlt. Und genau, du hast gesagt, ja, Duncan Taylor macht diesen Blockdown von Carpenter. Ein bisschen zu lässig das Ganze angegangen, aber das sind so vielleicht kleine Momente, beziehungsweise vom Trainerteam so kleine Entscheidungen, die doch so eine große Auswirkung haben. Und das ist vielleicht auch, also das ist ein junges Trainerteam, also vielleicht der, wo die Erfahrung fehlt, so wie ist es in diese Championship Minutes, diesen letzten Minuten wirklich so ein, wenn es wirklich eng wird. Und da hat einfach mal zum Beispiel Farrell seine Klasse mehr gezeigt, beziehungsweise die Erfahrung hat ein bisschen mehr unter Beweis stellen können. Und ich glaube, das sind so wirklich auch so kleine Sachen, aber die haben schon den Unterschied gemacht. Und ich glaube, dass am Ende, wie ich am Anfang gesagt habe, diese 10-Punkte-Unterschied, ich glaube, das ist zu weit. Also ich glaube, es war eher so ein paar Punkte-Unterschied. Ja, genau, in beiden Mannschaften. Aber grundsätzlich kann man halt schon sagen, dass es sehr anschaulich war. Scheint es so nicht ausverkauft zu sein, beziehungsweise kam halt
10.000 weniger als letztes Jahr, ne?
Ja, also das Problem ist halt quasi, das sind zwei Mannschaften, die nicht so starke Fans, beziehungsweise Riesengruppen an Fans haben.
Nicht so wie Quins oder Wasps oder so.
Oder Leicester oder sowas, genau. Und ich glaube, hat letzten Endes, das war so ein bisschen traurig, weil eigentlich perfekte Bedingungen, schönes Wetter, Twickenham, ich meine, das war ein bisschen schade. Aber so grundsätzlich, ja, wahrscheinlich in dem Sinne gewinnt Saracens verdient. glaube, dass Sale auf jeden Fall eine Menge daraus gelernt wird, hat auf jeden Fall eine sehr starke Saison hat hingeliefert, ist schon vielleicht ein junges Projekt, sage ich mal, das Gesamte. Ich glaube, dass die auf nächstes Jahr dabei sein werden. Aber genau, ja, das wäre so.
Ja, hoffentlich, irgendwo habe ich gelesen, es ist jetzt gerade mal der Anfang von vielleicht, also Anfang eines Teams, einer Kultur oder sonst was bei Sale, wenn man einigermaßen die Leute zusammenhalten kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass in Nordengland, weil ansonsten gibt es da nicht mehr so viele Teams, nachdem Worcester auch raus ist, also dass es da halt trotzdem Premiership Rugby Union Club gibt.
Ja.
In Nordengland, dass dann nicht alles nur Rugby League oder Fußball überlassen wird.
Ja. Ich fand auf jeden Fall diesen Versuch von Roebuck von der Van der Merwe Kick durch. Auf jeden Fall so Wettbewerb für Versuch des Jahres, auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall
sehr, sehr stark. Also allein schon durchzubrechen.
Schön anzuschauen. Ja.
Bitte?
Schön anzuschauen. Generell kann man sagen, Premiership Rugby, ja. Ne? Vor 10, 15, 20 Jahren sah das vielleicht alles noch ganz anders aus. Und es ist gut, wenn Leute entertained werden,
ja,
und Bock haben, das Spiel zu schauen. Ich glaube halt, das ist nochmal eine andere Diskussion, englisches Rugby im internationalen Vergleich ist nochmal eine andere Nummer. Mal sehen, ob irgendwann sehen, wie European Champions Cup nächstes Jahr wird mit Saracens und anderen, ob die irgendwie mal in die Top 4 weiter wiederkommen oder so. Weil ich glaube, das ist auch wichtig eigentlich für International Competitiveness. Aber es ist schon mal positiv, dass man halt das gut anzuschauen war und
ja,
englische Rugby-Fans ein Gewinnerteam haben.
Safe. Grundsätzlich für die Nationalmannschaft, wir haben das schon ein bisschen besprochen, ich glaube, das ist nicht so ein Indikator dafür, wie die Clubmannschaften spielen, also die Art und Weise, wie die auf der Premiership-Club-Ebene spielen. Mein Gefühl nach ist nicht, also übersetzt sich halt nicht so die Nationalmannschaft. Aber werden wir mal jetzt sehen über den Sommer, wir haben ja Ford und Farrell und Smith und solches, wie es halt quasi dann aufgestellt wird, aber ich glaube, so diese Premiership-Art und Weise übersetzt sich nicht für die englische Nationalmannschaft, aber bin mal gespannt, was jetzt über den Sommer beziehungsweise für September noch passiert mit England. Andere Finale, URC Championship, Stormers verliert zu Hause 14-19 gegen Munster, und Munster hat jetzt 6 Spiele auswärts, beziehungsweise dann Viertel, Halb und Finale dann, genau, gegen sehr gute Gegner, jetzt alles gewonnen, und die haben es auf eine sehr schwere Art und Weise geschafft. Jetzt den ersten Silverware seit 12 Jahren auf jeden Fall, und ich glaube, das ist für vielen so schon unerwartet, oder?
Ich weiß gar nicht, ich wollte nochmal über URC als Produkt nochmal sprechen, weil wir uns auch, glaube ich, am Anfang der Saison viel lustig drüber gemacht haben, aber genau, Munster, also was viele nicht wissen oder vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, die Reisezeiten,
ja,
von den Teams, das ist nicht so, dass man einfach mal aus einer irischen Provinz nach Südafrika fliegt, man muss da 2, 3, 4 Mal umsteigen und nochmal mit dem Bus durch die Pampa fahren. Ich glaube, viele können sich nur zweite Klasse leisten. Es ist nicht so, All Blacks nach Argentinien fliegen und alle haben 2 Meter Fußraum. Ja. Also sei mal ein 130 Kilo Prop oder ein 2,5 Meter Lock und quetsch dich mal in die Economy-Klasse von London nach, keine Ahnung, Joburg. Und dann musst du aber auch erstmal nach London kommen und dann musst du erstmal von Joburg oder sonst wohin erstmal noch in Südafrika weiterkommen. Ne? Also ich glaube, die wenigsten Leute haben, weiß ich nicht, also einige Experten haben gesagt, Munster kann da gewinnen. Ich dachte mir, es ist einfach zu viel. Ich dachte, Südafrika, es ist eine der, ja, most hostile Atmosphären. Das haben die All Blacks schon damals gesagt, vor 10, 15 Jahren. Es ist so schwierig, in Südafrika zu gewinnen. Die Leute sind da nochmal eine andere Nummer als in Europa und auch als in Neuseeland oder Australien. Und da wirklich hinzufahren, nach den Reisestrapazen, die Spieler waren auch nicht hundertprozentig fit, ne? Peter Omani, ich dachte, der war schon beim Halbfinale eigentlich Schulter oder Bizeps oder sonst was kaputt.
Ne? Ja.
Also beeindruckend. Wir können jetzt aufs Spiel, also vor allem auf dem Acker, auf dem man da auch spielen musste, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, viele Leute haben auf jeden Fall bemängelt, dass es halt nicht der Geisterplatz ever war. Man hat gesehen, ein, zwei Schrittwege bzw. Ausrutscher von
ein, zwei.
Einige Hintermannschaftsspieler.
20.
ich fand, das Spiel hat also enorm, also sehr, sehr geil anzuschauen auf jeden Fall. Viele Versuche von Monster dann doch abgestrichen wegen verschiedenen Sachen, aber das war ein richtiges Hin und Her und diese Dominanz von Monster, das hat einfach nicht gepunktet ganz oft und ich hatte dann so in der zweiten Halbzeit so kurzzeitig Angst, ich dachte so irgendwann Stormers wird halt doch zurückkommen beziehungsweise noch mehr liefern, aber ich glaube entscheidend war in diesem Moment, dass die haben ja ein, zwei Leistungsträger auf jeden Fall einfach nicht geliefert haben, beziehungsweise
Mane de Bock.
Genau, einen schlechten Tag hatte. Wilmse, de Bock, Jancis, also das sind Leute, von denen man mehr erwartet, beziehungsweise die hätten mehr liefern müssen, meines Erachtens.
Sehe ich ganz genauso. Also viele Versuche, man muss jetzt mal, wenn man sich die Versuche anguckt, erster Versuch von Stormers war eigentlich nur rausgefangen und hätte der Monster Wing oder wer auch immer den letzten Pass nicht mehr gegeben, hätte Le Bock niemals den Intercept gehabt und es wäre vielleicht gar kein Versuch passiert oder so. Und ich glaube, der zweite Versuch von Stormers kam auch nur von einer Mall, wenn ich mich richtig erinnere, oder zumindest war es immer Grux vor der 5 Meter, ich weiß jetzt nicht genau, aber bis auf die beiden Sachen, also ich habe das Spiel ganz gesehen auf dem Handy, auf der Rückfahrt im Bus und es lief auch ganz gut durch, aber bis auf diese beiden Versuche und andere Sachen, wenn man sich die Highlights anschaut, dann ist da nicht viel von Stormers, dafür, dass sie zu Hause spielen.
Ja,
Plus die zwei, mindestens zwei nicht gegebenen Versuche von Monster.
Ja.
Also Jack Crowley, super, schon im Halbfinale. Also für seine Verhältnisse super, denke ich. Wer ist denn der andere Neuner, der für Conor Murray reingekommen ist?
Casey.
Ein jüngerer Blonder. Gegen Leinster fand ich den fantastisch.
Ja.
Zwar nicht ganz so akkurat manchmal, aber schnell, schnell und wollte spielen und so. Und also, weiß nicht, Monster war so hat so unglaublich schnell gespielt manchmal und wollte den Ball am Laufen lassen und immer noch mal einen Pass und so. Und ich dachte, die müssen irgendwann mal, wie du sagst, also so ab der 60. Minute denkt man mal, okay, jetzt wird das Tempo sich mal auf die Beine auswirken, aber das ist nicht passiert. Ne? Also weniger passiert, als man es erwartet hat.
Ja, ich glaube, das hat so eine Mannschaft, also ein Monster, den viele Leute hat, unterschätzt haben, beziehungsweise sie hatten ja einen relativ schwierigen Start in der Saison und man sieht halt quasi, dass sie wenig Personalwechsel hatten zu den letzten Jahren. Feketoe und Frisch, die du eben halt erwähnt hattest. Dazu kommt Feketoe ist halt jemand, der hat sehr schlecht, beziehungsweise gar nicht so groß geliefert hat in der ersten Hälfte und hat seit Januar dann doch einfach mal einen Lauf bekommen und ist jetzt irgendwie vielen Leuten traurig, dass er doch jetzt geht nach Italien. Man muss einfach so ein bisschen sehen, dass es halt eine sehr ähnliche Mannschaft, was es halt vorher die letzten Saison gibt, nur die haben einfach eine andere Art und Weise gefunden zu spielen. Und unter Van Kraan war es halt einfach so, man liest auch vieles von den Ex-Spielern, die gesagt haben, wir sind nur da, um quasi Kick-Chase zu machen, sonst gar nichts irgendwie. Und das ist quasi ein bisschen so anti die ganzen Art und Weise, wie jetzt Rugby gespielt wurde auf einer internationalen Ebene, dass die Ex-Spieler sich viel mehr einbinden mussten, so also quasi unterstützende Innenspieler und solches. Und da haben viele Berichte zu sagen, dass das Training beziehungsweise die Art und Weise, wie die gespielt haben, nicht so zufriedenstellend war. Und indem die jetzt einfach Graham O'Rountree jetzt rangeholt haben, doch einfach vielleicht irgendwie eine positivere Mentalität, doch viel fitter, haben auch viele Leute berichtet, dass das Fitness ist einfach so ein entscheidender Punkt. Und da kriegt man auch so jemanden wie Snyman hat dann doch nach 3 Jahren irgendwie zurück, verletzungsbedingt raus.
Ja, endlich.
Und nach 30 Minuten kommt er rein für Romani und war, hat für Mainz, also ich habe mit jemandem geschrieben und habe gesagt, warum ist die Taktik einfach nicht viel öfter der Ball in Snymans Händen bringen? Oft hat man einfach gesehen, dass er so Rocks Cleanout gemacht hat, aber wenige so, er borscht hat so irgendwie durch. Aber das war so ein bisschen das Coole dran, weil man gesehen hat, dass die Südafrikaner auch erwartet haben, dass er einfach so den Ball reintragen wurde. Und dann in der letzten Moment richtig soft hands, richtig so passend die Tiefe und dann das Spiel eröffnet hat dadurch, dass er vielleicht einfach so als Verbindungsglied zwischen Sturm und Hintermannschaft auch dann gespielt hat. Und das dann einfach so diese Feinheiten, die ich glaube mal sonst in den letzten Jahren halt nicht gab. Und das ist, wie ich gesagt habe, mehr oder weniger viele von denselben Leuten, die die letzten Jahre halt dabei waren, aber einfach jetzt vielleicht ein neues Leben unter Roundtree jetzt erfahren, beziehungsweise einfach so ein anderes Regie oder eine Art und Weise zu spielen hat entdecken. Und ich bin tatsächlich, weil gleich danach wurde die Nationalmannschaft Kader, der erweiterten Kader von Irland nominiert und war ziemlich erstaunt, dass nicht mehr, also dass Farrell doch nicht noch mehr Leuten hat mitnimmt von Monsters, zum Beispiel Hodnett, der auch den entscheidenden Versuch gelegt hat. Aber er wird schon wissen.
Vielleicht hatte er auch schon vorher seine Meinung, also schon vor Wochen.
Ja.
Na, es hätte schon was sehr, sehr Außergewöhnliches vielleicht passieren müssen, dass er jetzt noch alles mal umschmeißt oder so. Und ja, weiß nicht, Vermutung. Ja. Aber manchmal, die planen ja schon, die haben ja schon 80% ihres Kaders schon Monate vorher im Kopf. Und der bespricht das ja auch mit seinen Assistance-Coaches, denke ich mal, oder so einer Selectors Group oder wer auch immer. Und da werden die ja schon den Großteil wahrscheinlich vor ein, zwei Monaten
fixen. Ja, es ist wahrscheinlich auch schon so. Aber grundsätzlich suchst du ein Spiel, du hast es schon auch erwähnt, Crowley wieder, also bis auf die gelbe Karte ganz am Ende, Top-Spiel geliefert, ist auf jeden Fall jemand, wo jetzt Munter quasi ein Team um sich herum bauen können. Die haben, wie du gesagt hast, Murray, der super viel Erfahrung hat, Casey, der jetzt so der Newcomer ist, die haben so positive Lichtblicke für nächstes Jahr, also haben die ein, zwei wahrscheinlich gute Spieler noch zum Beispiel reingeholt, mal gucken, ob jetzt noch der eine oder andere dazu kommt. Ich hatte auch gelesen, beziehungsweise gehört, dass indem man auch jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen Prize Money gefunden hat, was man vielleicht vorher nicht eingerechnet hatte durch diesen URC Championship, dass man vielleicht irgendwie doch in der Lage wäre, der ein oder andere Spieler vielleicht noch zu verpflichten, besonders auch in diesem Jahr, kurz nach der WM. Vielleicht sind manche Leute available, würde ich mal sagen. Ich glaube zum Beispiel Monster, so auf Dauer, gehört schon in der Champions Cup in den engeren Phasen, aber dafür fehlt vielleicht meines Erachtens in der ersten Reihe vielleicht ein oder der eine oder andere Person. Grundsätzlich glaube ich mal, Plan Monster so zurückbringen auf der Top-Table ist auf jeden Fall gut unterwegs.
Wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Und ich meine jetzt gut, dass Irland was gewonnen hat, ne?
Also generell. So grundsätzlich. Und nicht also zwei Jahre hintereinander.
Und für die Psyche.
Ja. Das hat man schon letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten, aber bringt das jetzt ein bisschen Positivität doch in die Nationalmannschaft von den Leuten? Also ich meine, es sind einige, die da, also Byrne, O'Mahony und Crowley, zum Beispiel Murray, die da wahrscheinlich Earls auch die mitspielen werden. Bringt das ein bisschen Positivität auf der Negativität von Leinster jetzt mit rein?
Weiß nicht, das kannst du besser beantworten als ich. Hoffentlich, ja. Gute Frage. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Wann ist denn das erste Irland-Spiel oder Test, also das, Friendly, das Pre, irgendwas?
Bestimmt August irgendwann, das habe ich nicht so ganz auf dem Schirm. Deshalb meintest du so Leuten wie Horton oder so, dass es so jemand, ich habe mit jemand anders so geschrieben und ich dachte so, man hätte noch vielleicht ein, also das ist ein relativ erweiterten Kader, aber man hätte es noch so ein bisschen erweitern können und ein, zwei Spieler hat noch mitnehmen, um den auch so ein bisschen, ja, die Erfahrung mitzugeben, also oder beziehungsweise ein bisschen als Belohnung da und deshalb jemand wie Hornet zum Beispiel, aber also ich wähle halt die Nationalmannschaft nicht und ich glaube am Ende zum Beispiel die Start 15 beziehungsweise 23 von Irland ist relativ fest. Sind so ein paar Positionen offen, aber die meisten Sachen ist schon relativ, also wissen wir schon, würde ich mal behaupten. Und hier hätte ich einfach mir nur gewünscht, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht noch im erweiterten Kader, also es gibt schon einen erweiterten Kader, aber vielleicht noch ein Ticken erweiterter. Aber vielleicht ist es auch so einfach so eine personelle Frage, dass man will einfach nicht so viele Leute mitnehmen. Also ein Spiel ist gegen, war das Italien und dann England und
ich habe es jetzt auch gerade. Samoa, ich müsste auch mal planen. Ich will eigentlich hinfahren, habe ja auch Tickets, aber.
Ja, falls du da Tickets übrig hast und so, ne?
Ja, natürlich.
Wie war eigentlich herzlichen Glückwunsch zu Münster auf jeden Fall. Wie war deine Erfahrung im Twickenham selber? Du warst ja am Sonntag da.
War nicht da, ich bin gar nicht geflogen.
Nein.
Ja.
Obeya.
Ja, ich hätte da halt nach dem Rottweil-Spiel nach Zürich gemusst und also für die, die es nicht wissen, am Sonntag haben Barbarians gegen World 15 gespielt und ich hatte mir frühzeitig Tickets gesichert, 2 Stück. Dann wurde aber wir wollten auch am 27.05. spielen in Rottweil. Ich wäre dann alleine gewesen, hatte noch nichts gebucht, die Flüge wurden teurer, Übernachtung in London ist jetzt auch nicht günstig und dann dachte ich mir so, boah, Alter, 400-500 Pfund für Flüge und Übernachtungen ohne jetzt Essen am Sonntag alleine hinzufliegen.
Muss man nicht.
Tickets konnte ich leider nicht verkaufen. Ticketmaster UK, Resale geht nicht mehr. Kurz vorm Spiel, Arschlöcher. Ja, ich habe mir kurz mal Highlights auf YouTube angeschaut. Ne? Ja, war okay. Ich meine, ja. Ich habe eigentlich noch Tickets für Südafrika All Blacks im August.
Nice. Nice.
Als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Das ist die Frage, welche Teams, also welche Spieler da genau auflaufen werden und ob dieses Spiel auch so viel verspricht. Aber naja. Ja, also ich war nicht da. Ja.
So ist es manchmal. Aber und für die WM in Frankreich, dann hast du auch noch ein paar Tickets, oder?
Ja, die Planung müsste ich jetzt auch mal konkretisieren. Ich habe einmal ein Städtepackage, ich glaube Saint-Étienne, da habe ich Idiot aber nur ein Ticket gekauft.
Autsch.
Also 4 Spiele sind in der Stadt und ich habe für jedes dieser 4 Spiele habe ich jeweils ein Ticket. Und was ich mir dabei gedacht habe, ein Ticket zu kaufen, war, also ja. Meine Freundin fragt auch so, fährst du da alleine hin? Und dann habe ich nochmal, glaube ich, ein paar andere Spiele, 3 andere Spiele, aber jetzt, ich glaube, das Beste ist irgendwie Australien gegen Qualifier, irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal in Ruhe drüber reden, wenn wir jetzt langsam Podcast abrampen für World Cup und das mehr und mehr zum Thema.
Ja. Was gibt es noch so in der Rugby-Welt? Du hast noch ein, 2 andere Themen, London Irish war so jetzt ein Thema für dich.
Naja, was heißt Thema? Man kriegt es halt mit, wenn man ein bisschen Twitter und Nachrichten verfolgt. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, heute, Mittwoch, am 31.05., heute müssen die nochmal Gehälter zahlen. Die haben immer noch nicht Gehälter für April oder Mai gezahlt an ihren Staff und ihre Spieler. Es geht um Takeover von amerikanischen Owner und irgendwie ist das Geld nicht da. Und wenn das bis heute nicht geklärt ist und auch nicht die Leute bezahlt sind, dann ist es vielleicht für London Irish vorbei, was halt unglaublich schlecht aussieht. Also für, wenn man das irgendeinem Externen erklärt, der nicht mit, ne, das sind 3 professionelle Teams, wie können die alle pleite gehen in einer Saison und.
Ja.
Ne? Ja. Wäre schön, wenn darüber mal irgendjemand ein Buch schreibt oder mal die Hintergründe beleuchtet. Wales ist ja auch, naja, nicht implodiert, aber da gehen die Spieler jetzt alle ins Ausland auch zurecht. Ah, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist ein schlechtes Licht, ne? Wenn man halt sagt, oh, 3 von 13 Teams, 14 Teams in einer professionellen Liga, die älteste Rugby-Football-Union hat, die es gibt, 3 von den Teams gehen in einer Saison bankrott. ja, weiß ich nicht. Also ich vergleiche es halt immer wieder mit Bundesliga, mit Fußball-Bundesliga, also blöd es ist, aber oder Handball oder was weiß ich nicht was. Also ist halt unprofessionell. Ne?
Ja.
Ansonsten, ich hatte ja noch geschrieben, überraschend, es ist ja bald U20-Weltmeisterschaft in Südafrika und U20-Trophy in Kenia. Und ich glaube, als Vorbereitung spielen die Junior Wallabies gegen die Junior All Blacks, Baby Blacks, wie auch immer, zwei Testspiele. Und die Wallabies haben gerade gewonnen, 34-26 in Wellington, also wow, in Neuseeland. Nachdem sie letztes Jahr noch 69-12 im Juli an der Sunshine Coast untergegangen sind, die Wallabies. Ist das ein guter Gewinn? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann das zweite Spiel kommt. Muss jetzt irgendwann sein. Mal sehen, ob die Australier da absolut zerstört werden oder sich nochmal gut halten können. Naja, das habe ich so mitbekommen. Super Rugby geht auch in die finale Entscheidungsphase. Letzter Spieltag dieses Wochenende. Aber generell muss man sagen, das Produkt, die Aufregung, vor allem wenn man es jetzt mit URC vergleicht und ja, Premiership-Finale und Heineken Champions Cup, also ich habe die Tabelle gerade vor mir, von den ersten fünf Teams sind vier die Top-Neuseeland-Teams. Chiefs, Crusaders, Blues, Hurricanes auf fünf und Brumbies auf vier, was traditionell auch immer das Top-Team, also über die letzten Jahre immer das beste Team aus Australien war. Wo ich aber auch nicht denke, dass die Brumbies, wenn die auswärts wiederum in Neuseeland irgendwo antreten müssen, bei den Top-3-Teams, selbst bei den Hurricanes, wird schwer. Also irgendwie, Rebels sind Elfter, diese Moana Pacifica-Mannschaft, haben 13 Spiele von 13 verloren. Highlights war vielleicht noch, dass die Reds haben den letztens bei den Chiefs gewonnen, aber ansonsten sind halt 12 Mannschaften, von denen sich 8 für die Playoffs qualifizieren.
Ja, das Produkt ist ein bisschen, also ohne die südafrikanischen Mannschaften, das war halt quasi ein bisschen da, wo jeder so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Man sieht, was für einen Impuls das gebracht hat in URC zum Beispiel mit südafrikanischen Mannschaften. Der Vorteil einfach mit dem Zeitzonen sozusagen, also keine Ahnung, ne, so 17:30 Spiel, was quasi in Irland, England oder in Südafrika relativ gleich ist dann oder hier bei uns. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, irgendwo in Wellington, wo die Zeitverschiebung das so quasi unmöglich macht, beziehungsweise für uns auf jeden Fall schwierig. Aber die Qualitätsverlust auch so mit solchen Mannschaften. Das hat einfach so direkt ein viel besseres Produkt für URC gemacht und das hat sich jetzt schon direkt gelohnt. Und wie du auch gesagt hast, mit Super Rugby schwächt es schon ab und das ist mehr und mehr der Dominanz von der neuseeländischen Mannschaften.
Ja. Und ich weiß aber nicht, was die Lösung ist, ob man ein argentinisches Team reinbringen soll, ob man ein japanisches Team reinbringen soll. Aber wer in Brisbane oder in Sydney interessiert sich denn für irgendein argentinisches Team oder irgendein Team aus Japan? Das weiß ich nicht. Und die Force ist halt nach wie vor eine Mannschaft, wo halt die Hälfte der Spieler aus irgendwie, ich will nicht sagen abgeheifterten Spielern, aber aus Leuten besteht, die in England und Irland vor 10 Jahren gut war und die jetzt dann noch irgendwie ein Jahr dranhängen oder so in Perth.
Ach so.
Und das.
Ach so, das wusste ich ja gar nicht.
Ja, so Rente. Ist halt. Wer ist denn der irische Fullback, der da auch ein halbes Jahr
war? Ja, Rob Carney war ja da.
Ja, Rob Carney und auch einige andere, so die man, wo man denkt, ah, spielen die überhaupt ein Rugby oder so und dann tauchen die da halt auf. Ne? Und weiß nicht, und dann sehe ich aber auf der anderen Seite, sorry, jetzt wird das Thema ein bisschen komplexer, sehe ich halt, wo wir gerade bei den U20 Wallabies waren, dass halt einige von denen vielleicht Rugby League spielen werden. Mhm. Die werden von der NRL abgefangen. Ja. Da werden die Scouts von den 18 oder 16 in der Australien oder 17 australischen NRL-Teams sein und die werden da schön, die mit 50, 60, 80.000 Euro hier Bonus oder sonst irgendwas locken und dann werden die sich sagen, naja gut, also bevor ich jetzt hier irgendwie in so ein Development-Team bei den Waratahs reinkomme, dann versuche ich direkt erste Mannschaft Broncos oder keine Ahnung, eins der anderen x-tausend Teams in Sydney reinzukommen. Na, ja, mal sehen, ob sich mit Uncle Eddie da noch was ändern wird. Ich weiß es nicht.
Jetzt kurz noch zum Abschluss zu London Irish. Steht noch aus, wie das halt so weitergeht. Gab es eine Verlängerung zu deren Fristen für die Gehälterzahlen. Bis dato ist es noch, also wie gesagt, noch offen. aber es ist auf jeden Fall kein gutes Look für die Premiership grundsätzlich.
Nee, auf gar keinen Fall. Bin gespannt.
Ja. Sonst müssen wir hier mal einen Cut machen. Und genau, ich glaube, da sind wir alle Themen einmal durch.
Oh, ich weiß nicht. Ja? Stopp, schlechte Nachricht des Tages. Ich habe es vorhin in die Gruppe gepostet.
Ups.
Das musst du doch auch gelesen haben. Weißt du, wer ein Jahr ins Gefängnis muss?
Jemand, der schon hätte 1,5 Jahre ins Gefängnis gehen müssen.
Ja, der Prop, der damals, ich glaube, also Mohamed
Hawass,
ja. Muss ein Jahr oder wurde verurteilt zu einem Jahr wegen häuslicher Gewalt, weil er seine Frau geschlagen hat, als er sie rauchen gesehen hat. Keine Ahnung. Also ich war vollkommen Fassung verloren. Naja. Das ist leider, sorry, müssen wir auch drüber reden, weil es passiert ist. Ja, wollte jetzt hier das nicht runterbringen. Okay. Jetzt.
Nee, das war auf jeden Fall, also das, ja, diesen Urteil, genau, es steht halt auch noch offen, ob er wirklich hier ins Gefängnis ist. Wird gerade so eine Gegenklage noch eingestellt. Ja, who knows. Aber es ist auf jeden Fall kein geiles Look für jemanden, der auf jeden Fall auch im letzten Spiel für die Nationalmannschaft nicht so geil abgeliefert hat. Aber jetzt müssen wir wirklich halt gehen, weil ich noch zum Bus muss.
Ja, sonst okay.
Stehe unter Zeitdruck und du ja auch. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir müssen auch noch quatschen. Wir wissen halt nicht, wann wir die nächste Folge machen. Jetzt sind nur ein bisschen zu Sommerpause, aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir zeitig für die Warm-Up-Spieler spätestens da sind.
Alles klar.
Bis bald bei Vorpass.
Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.